Also sicherlich ist das das quasi, was den Kontakt des Lesers, der Leserin mit dem Autor, der Autorin herstellt.
Ja.
Das Figurenkabinett oder wie man das nennt, ja, den Ort, die Zeit, bla, so.
Mhm.
Aber ich habe den Eindruck seit längerer Zeit, dass wir eigentlich in der Rezeption künstlerischer Werke generell, ob jetzt ein Buch, ein Song, ein Film, ein Bild oder irgendwas, der Vorgang, der relevant ist, ist, dass wir Kontakt aufnehmen, sage ich mal, verbunden sind mit der Person oder der Gruppe oder den Erfahrungshorizonten des Menschen dahinter.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen, dem Podcast, in dem ich mich mit prominenten Menschen über prägende Bücher unterhalte. Wobei ich auf die Unterstützung zählen darf von immer mehr freundlichen Leuten, denen das offenbar was wert ist, weshalb sie mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady unterstützen. Seit der letzten Folge sind wieder neue Leute mit dabei. Viele Grüße gehen raus an Dolores, Umut, Herbert, Nikolas, Christina, Noemi, Fruzina, Marie-Louise, Britta, Oliver, Andreas, Christina und Eckhart. Ich hoffe, ich habe niemanden total falsch ausgesprochen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das hilft mir wirklich sehr, diesen Podcast hier zu produzieren und möglichst noch lange damit weiterzumachen. Wenn ihr, die ihr das jetzt hört und noch nicht dabei seid, mich vielleicht auch unterstützen möchtet, dann schaut euch doch gerne mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich erzähle später noch ein bisschen mehr dazu, jetzt aber erstmal zu meinem Gast. Seine Texte und seine Stimme, die begleiten mich und viele andere Leute nun schon seit den 90er Jahren. Jochen Distelmeier, lange Zeit Kopf der großartigen, prägenden Band Blumenfeld, inzwischen als Singer-Songwriter solo unterwegs, gerade wieder mit einem grandiosen neuen Album namens Gefühlte Wahrheiten, das kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ein Buch hat Jochen natürlich auch schon geschrieben, gehört sich ja inzwischen fast so als Musiker, einen kurzen Roman namens Otis. Auf den sind wir auch kurz gekommen im Gespräch, aber vor allem ging es natürlich um die Bücher, die Jochen gelesen hat und die ihm etwas bedeuten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch.
Das machen wir so putz anders. So.
Okay, wir können ja mal schauen, wie viele westfälische Begrifflichkeiten wir hier noch
unterkriegen. Och, hör auf, nee, das ist zu lange her. Aber also am Zungenschlag höre ich das ab und zu noch. Also.
Herzlich willkommen, Jochen Distelmeier, zu Das Lesen der anderen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Du hast eine schöne Liste an Büchern ausgewählt für die Sendung. 7 Stück an der Zahl. Und ich habe so das Gefühl, die Sache läuft so ein bisschen biografisch. Ne? Oder bist du jetzt gerade noch zum Leser von F.K. Wächter, Opa Huckes Mitmachkabinett
Nein,
geworden. Das steht
das ist sehr
als
lustig.
Erstes auf der
ja,
Liste.
Irgendwie schoss mir das noch durch den Kopf. Ich wollte die Liste so ein bisschen, die literarische Ernsthaftigkeit nehmen und so ein bisschen was aus meiner Kindheit vielleicht mit auflisten. Und da fiel mir dann sofort, ich weiß nicht aus welchen Gründen, Opa Huckes Mitmachkabinett von F.K. Wächter ein. Da habe ich aber auch jetzt gerade gestern zum ersten Mal seit langer Zeit wieder dran gedacht.
Das ist ein Buch, wo man tatsächlich so reinschreiben durfte,
ja,
Sachen machen konnte.
Ganz, ganz toll. Ganz toll. Ich erinnere mich zum Beispiel an so Seiten, wo man die rechte und die rechte untere und die rechte obere Ecke abschneiden sollte.
Ja.
Es war gezeichnet ein Mann, der in die Luft guckte und man sah am oberen rechten Rand die Nase quasi zum Himmel und unten war dann das Kinn. Und das sollte man abschneiden und dann umtauschen und neu zusammenkleben. Ja. Das sah dann mehr oder weniger identisch aus, nur dass man das in das Buch geschnitten hatte. Diese Art der unkonventionellen Aufgabenstellung in dem Buch für Kinder, das hat großen Spaß gemacht.
Das ist auch so ein bisschen sehr 70er-Jahre-Pädagogik.
Total, ne? Total, ja. Und ganz wundervoll. Also ich erinnere, darf ich das auch erzählen? Ich erinnere
natürlich
an diese eine Sache, man sollte, auf einer Seite war ein dickerer Mann gezeichnet, der auf einem üppig bedeckten Essenstisch, ja, mit einer Serviette so verschiedene Sachen aß. Dann drehte man die Seite um und auf der Rückseite sah man eine Landschaft, ja, eine weite Wiesenlandschaft und am Horizont hinten irgendwo die Sonne. Und nun sollte man mit seinem Daumen in die Butter gehen oder irgendwas Fettiges und dann in die Sonne überm Horizont so einen Fettabdruck drauf machen. So dass es auf der Rückseite dann so aussah, als hätte der Mann sich auf seine Serviette gekleckert. Und wenn man es gegen das Licht hielt, schien die Sonne. Also schien das Licht durch diesen Fettfleck, durch die Saat durch. Wie lustig, dass mir das
so in Gedächtnis ist. Ich wollte gerade sagen, du kannst dich da noch sehr gut dran erinnern.
Ja, sehr lebhaft, das ist wundervoll. Das ist ein
tolles Buch. Das hast du als Kind gelesen. Hast du von deinen Eltern bekommen?
Ich denke ja, oder das wird irgendwie ein Geschenk gewesen sein. Ich habe das jetzt nicht, wir haben das jetzt nicht regelmäßig gelesen, aber es machte natürlich großen Spaß, mit Büchern ein bisschen anders umzugehen, als man das vielleicht gewohnt ist. Ja,
Ja, weil heute gibt es ja auch wieder so Bücher, die habe ich zumindest in Buchhandlungen immer mal wieder rumliegen sehen, so zerreißt dieses Buch oder so, und das ist dann immer so ein bisschen so auf edgy gemacht und unkonventionell. Dabei ist das offensichtlich schon viel älter, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt diesen Gegenstand Buch und zeigen den Kindern sofort, dass man da nicht nur in Ehrfurcht vor erstarren sollte, dass man damit selber was machen kann.
Ich denke, das war gemeint. Und wenn ich jetzt später, fallen einem dann Bücher auf, offensichtlich von dem Sohn von F.K. Wächter, Philipp Wächter, der ein ganz wundervoller, wie nennt man das, Zeichner, Cartoonist oder es gibt dann so Kinderbücher, so, man sieht dann, wie die, sollte Philipp Wächter der Sohn sein oder verwandt mit F.K. Wächter, wovon ich ausgehe, wie der in die Fußstapfen tritt und trotzdem sein eigenes Ding macht und ganz wundervolle Kinderbücher offensichtlich malt.
Und für alle, die das jetzt nicht wissen, F.K. Wächter ist ja nicht einfach irgendjemand, sondern ist eines der Mitglieder, glaube ich, der neuen Frankfurter Schule, ne? F.E. Bernstein, F.K. Wächter, Robert Gernhardt und
so,
ne?
Das war diese Ecke, oder? Ja, das war natürlich damals Schnuppe und nicht bekannt.
Ja, klar.
Sicher, jetzt wo du das sagst, das stimmt, ja bestimmt, gehörte dazu, ja.
Bist du denn
aber da bin ich nie so drin gewesen.
Bist du denn in so einem linksalternativen Haushalt aufgewachsen?
Also ich denke, dass die linksalternativen Strömungen der Zeit auch in die ostwestfälische Bielefelder Provinz hineinwehten. Also als linksalternativ würde ich das nicht bezeichnen, aber es gab natürlich so Erziehungsideale oder Vorstellungen, die dann da übernommen worden sind.
Und also, Willi-Wählen-Button und sowas.
Wie bitte?
Ein Willi-Wählen-Button.
Was ist das?
Naja, hatten das nicht damals alle aufrechten, jungen Sozialdemokraten so einen Button, wo man damit aufgerufen hat?
Ach, Willi-Wählen-Button.
Ja, Willi-Wählen-Button.
Ach so, nein. Also mit sowas sind meine Eltern nicht rumgelaufen. Ich denke, also ich erinnere, wie heißt das? A.S. Neil Summerhill, wie hieß das nochmal gleich? Ich glaube, es war A.S. Neil
Summerhill. Ich glaube, auf Deutsch heißt das irgendwie die Schule von Summerhill oder so.
Möglicherweise.
Ne, ja,
ja. Aber halt du bist so, ja besser informiert als ich, was bei uns rumstand.
Ich weiß gar nicht, ja, ob das bei euch, also sowas stand bei euch rum.
Daran erinnere
in
ich
Brake.
Mich, ja. Und das schien einen gewissen Einfluss gehabt zu haben in die Erziehungsversuche.
In Brake war das. Das ist
Brake
Teil
bei
von,
Bielefeld.
Bei Bielefeld.
Richtig. Ja.
Ja. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit?
Sehr schöne Erinnerung eigentlich, wobei es schon so weit zurückliegt, dass es nicht mehr so präsent ist. Ich verbinde das viel mit Natur und natürlich jetzt Kindheit, Jugend, wie man bei uns sagt, Scheiße bauen und spielen im Wald, keine Ahnung,
ja.
Mit Fahrrädern zu Punkrock-Konzerten fahren, als man noch recht jung war, Tremmaner Hauptstraße, solche Geschichten, klar, aber viel mehr jetzt auch nicht.
Ja, getrennt sind wir auch immer zur 30 Kilometer entfernten Disco. Und meine Mutter weiß, glaube ich, bis heute nicht, dass wir da nicht mit der älteren Schwester von Sebastian mitgefahren sind.
Dann solltest du das mal, ja, mit der älteren Schwester von Sebastian. Ja, das sind so kleine Familiengeheimnisse.
Ja.
Genau, ja.
Die hört das nicht.
Schade, sag's
glaube ich. Genau, in Brake bei Bielefeld, Scheiße bauen, Punkrock-Konzerte fahren, in den Wald gehen. Wie bist du denn so zur Literatur gekommen, obwohl das klingt jetzt gleich so hochstaplerisch irgendwie, aber wie ging es bei dir los mit Büchern?
Keine Ahnung, die lagen bei uns rum. Man bekam recht früh schon Kinderbücher geschenkt, man bekam natürlich vorgelesen und so, es war eigentlich Literatur, Bücher waren eigentlich immer da oder ja, allgegenwärtig. Ich glaube, ich habe recht früh sehr viel gelesen, recht viel gelesen auch. Ich kann mich an Urlaube erinnern, wo ich viel gelesen habe und ich denke so bis in die Pubertät hinein habe ich sehr viel gelesen und dann nahm es irgendwann ab und dann nahm es wieder zu. Das ist so wellenförmig. Mhm. Also Ich habe sehr diese intensive Phasen und Phasen, wo das mich nicht interessiert oder wo ich andere Sachen mache.
Und war das damals so, dass dem Eltern dann oder andere Leute gesagt haben, Mensch Jochen, geh doch mal ein bisschen raus, Wetter ist so schön.
Nein, das hat sich sowieso die...
Nicht immer nur Bücher.
Nein. Also die Priorität lag auf draußen sein, Sachen machen, Fußball spielen etc.
Und wenn du jetzt gerade sagst, so bis zur Pubertät ziemlich viel...
Ja, und recht früh schon, also keine Ahnung, ich weiß, William S. Burroughs oder sowas habe ich, glaube ich, 12 oder 13 gelesen oder 14.
Echt?
Jack Kerouac, 14, 15. Also auch so das Alter.
Wie bist du da drauf gekommen?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach doch, es könnte sein. Meine Mutter war eine Zeit lang, sogar relativ lange, in der Büchergilde Gutenberg. Ist das bekannt?
Ja, ich glaube schon.
Ja, kennt man. Ja. Würde man das Leseklub nennen, weiß ich nicht
genau. So ähnlich also, wie Bertelsmann, aber vielleicht ein bisschen...
Nein, viel, wie nennt man das, bücherliebhaberischer, wie nennt man das? Es gibt ein Fremdwort dafür, das so schön ist.
Achso, Bibliophil.
Bibliophil, ja, ne? Natürlich, ja. Die haben selber halt Bücher lizenziert und dann anders gestaltet und viel aufwendiger und sehr, sehr schön gemacht. Es kann gut sein, dass mir da Kerouac on the Road oder sowas zugeflogen ist auf diese Art. Und dann war ich recht früh in so Beatnik. Sogenannte Beatnik-Literatur und dann irgendwann bei William Burroughs. Auch durch Punkrock natürlich.
Ja.
Patti Smith wahrscheinlich.
Mhm. Also das heißt, das hing für dich auch irgendwie zusammen, Musik und Bücher.
Ja. In a way. Also ich glaube, früher war ich multitaskingmäßiger noch besser aufgestellt und habe gelesen, während ich Musik hörte und keine Ahnung, so halt. Ja, und genauso wie ich gerade sagte, das ist möglicherweise auch durch Patti Smith und so vor-Punkrock-mäßige Platten, die ich gehört habe, so dieses sich da hinein fühlen und reindenken und gucken, was ist das, was war das für eine Szene, wofür interessieren die sich? Wer ist William Blake? Ja,
keine Ahnung. Aber dann musste man das ja auch immer erstmal rauskriegen, ne? Weil kannst ja nicht so alles googeln wie heute.
Ja, also das ist ähnlich ja wie bei Musik. Also man hat andere Wege zurückgelegt. Dadurch wurden die Dinge vielleicht etwas kostbarer. Es war mit Abenteuern und Risiken mehr verbunden oder, ne? Ich erinnere, typisch 80er Jahre arrogante Plattenhändler.
Ja.
Vor denen man die wie Respektspersonen, wie bei Kafka, die Wächter, vor dem Gesetz, ja, vor den Bereichen der Coolness, oder wie man das nennt, Entschuldigung, standen und, ne?
Und dich nicht, dich nicht reinlassen.
Naja, zumindest dieses Spiel spielten, dass sie eigentlich rein. Aber natürlich ist die Tür nur für einen selber bestimmt. Und man geht einfach durch und nimmt sich das.
Und in dieser Zeit hing das ja doch auch eher noch, glaube ich, so ein bisschen von Personen ab, die man kannte, oder? Also
Literatur
oder auch Musik, also
Musik
so oft so mentorenartige Figuren, die einen so ein bisschen, die einem gesagt haben, wo es lang geht und irgendwann findet man sicherlich seinen Weg selbst.
Ja, richtig, ja.
Aber mit Literatur war das vielleicht auch so?
Ja, das ist interessant, denn diese Liste, ich glaube nach dem FK Wächter Oberhokus Mitmachkabinett kommt jetzt J.D. Salinger, Franny und Zoe.
Ja.
Das habe ich auch unter anderem deswegen aufgeschrieben, weil natürlich das Erste, was dann über Leute einem irgendwie zugetragen wird, ist sicherlich dann Fänger im Roggen.
Ja. Ne?
Dann liest man das und man, das eine Beobachtung gibt es natürlich bei Musik auch, wenn man noch jünger ist und sich das alles erst, ne? Ranholt und, und selber erlebt, dass man sozusagen den Urteilen der anderen folgt in der Bewertung und sagt, ja, natürlich, Fänger im Roggen. Und man aber beim Lesen eher so ein unterschwelliges Gefühl hat von, irgendwie nicht so meins.
Ja, interessant.
Sondern eher Franny und Zoe.
Ja.
Ich glaube, das ist, für mich war es das bessere Buch, das schönere Buch.
Ja.
Das hat man natürlich mit, keine Ahnung, 15, 16 oder sowas, hat man diese vielleicht mündigere Perspektive noch gar nicht da drauf, ja, sondern geht erstmal Jahre mit. Also mir ist das bei Film oder Kino später eigentlich häufiger so gegangen. Wenn gesagt wird, Scorsese, großer Regisseur, alles angucken. Klar, man guckt sich alles an und sagt dann auch in Gesprächen beim Abendessen in der Kneipe oder sonst wo, ja, super. Oder der Pate, Coppola oder irgendwie so, bla bla bla. Und erst später entwickelt man eigene Kriterien, stellt fest, finde ich gar nicht.
Hm.
Vielleicht eher, ja, 3, 4 Filme oder keine Ahnung. Oder ist man, also man, man ist dann vielleicht eher in der Lage, ein eigenes Urteil zu fällen,
ja,
über Vorlieben. Man wird aber natürlich durch diese Art von Fürsprechern oder, ne, ältere Brüder, die dann einem eine Platte zukommen lassen oder keine Ahnung was,
ja,
ne, von Kumpels, die älteren Brüder, dann ist in der Lage, sich sein eigenes Urteil zu bilden. Und deswegen steht da, stand auf dieser Liste J.D. Salinger, Franny und Zoe, weil mir das eigentlich das anders im Gedächtnis gebliebene Buch war. Und das mochte ich eigentlich lieber als Fänger im Roggen. Salinger hat so was Dunkles, suizidal morbides, auch Verklemmtes. Diese, wie nennt man das schon? Ist das, sagt man Sakralisierung oder diese sicherlich so. Das ist mir später auch bei Pynchon zugegangen.
Ach so, ihm gegenüber meinst du jetzt so?
Der als, Person, ja, der Autor.
Ja, ja.
Also dieser
Nimbus. Naja, weil er so da zurückgezogen lebt.
Ja, das ist ein ganz guter so, Move, ne? So. Das, ja, ist ganz, das ist ein ganz gut, sicherlich nicht ganz gute Entscheidung. Entschuldigung, ich bin vielleicht auch gar nicht berufen, das zu beurteilen. Ich kenne mich nicht wirklich damit aus, aber Friend Zoe, finde ich, ist ein gutes Buch. 12 Erzählungen gibt es, glaube ich, auch noch, wenn ich das jetzt gerade so noch sehe.
Ja, 9.
9 Erzählungen. 9, ne? Du hast recht, wie toll. Gut, dass aber ich das jetzt alles auffrische hier.
Also,
ich bin total, also ehrlich, bei mir ist das so Asbach-uralt sonst wo hinten. Also, aber ich dachte so, man geht so ein bisschen chronologisch, oder?
Ja, aber Salinger, also das scheint für viele Leute echt auch so ein wichtiger Autor zu sein. Den hatte ich hier jetzt schon ein paar Mal in diesem Podcast, gerade mit Markus Berges von Erdmöbel drüber gesprochen, von der Kölner Band, der erstmal so als Buch einfach gesagt hat, ja, alles von Salinger. Und dann haben wir, glaube ich, über diese Erzählungen und über Fänger im Roggen gesprochen. Und mir geht es mit dem Fänger im Roggen, oder ist es damals eher so gegangen, wie ich das bei dir jetzt raushöre, ich konnte damit nichts anfangen.
Ich war, also.
Und ich glaube, ich konnte damit damals nichts anfangen, weil das so mit 16 war und es geht um jemanden in dem Alter. Und ich glaube, in diesem Alter möchte man noch eher, dann hat man das noch so ein bisschen, ich hatte das damals, glaube ich, unter so einem Jugendbuchverdacht. Und ich wollte zu den Büchern,
ja,
wo die
richtig.
Protagonisten schon älter waren.
Das ist richtig, ja, was soll man sich denselben Kram nochmal durchlesen, den,
ja,
man täglich erlebt?
Ja.
Also den Hype verstehe ich auch nicht. Du hast vollkommen recht, ja, das ist toll beobachtet. Also das, es ist jetzt kein Lieblingsauto von mir, ne? Der spielt für mich eigentlich keine Rolle mehr. Ich habe nur neulich zufälligerweise mit einer guten Freundin, per Zufall kam das Gespräch darauf und sie sagte, dass ihr dieses Buch auch besser gefallen hätte als das, ne?
Ich habe dann nämlich tatsächlich deswegen jetzt auch eben meine Frage,
nach
diesen Mentoren, also, ja. Ich hatte einen Sovi-Lehrer, der
was ist das nochmal?
Ach so, Sozialwissenschaft.
Ja, Sovi ist ja, ja lustig.
So,
krass.
Und der war für mich und einige andere Leute bei uns damals an der Schule auch total wichtig, so Mittelstufe, Oberstufe. Und
aber Lehrer sind doch die natürlichen Feinde des Schülers.
Ja, der war das nicht.
Ach so, okay.
Der war das nicht. Das war der Einzige, der das nicht war. Und der hat einem.
Aber ist das nicht auch schon verdächtig?
Ja, vielleicht.
Wenn du schon von Jugendliteratur redest.
Ja, vielleicht.
Okay, alles klar.
Ja, vielleicht. Aber der hat einem dann immer gute Sachen.
Aber ist gut, dass sie
der hat einem gute Sachen empfohlen.
Ja, ja,
und von dem,
ja, ja,
der hat dann, als ich damals, glaube ich, gesagt habe, Catcher in the Rye, ich fand das irgendwie doof im Englischunterricht, und dann hat er mir Franny und Zoe damals geschenkt. Jetzt sollen wir vielleicht mal ganz kurz sagen,
das ist so schön,
worum es da geht in dem Buch. Also es sind ja
keine
so
Ahnung. Zwei keine Ahnung. Her. Ich erinnere den Namen Seymour Glass, kann das sein? Das ist eine der quasi geisterhaft durch dieses Buch schwebenden.
Das ist ja diese Familie, ne?
Nicht mehr lebenden Hauptfigur. Auch tauchen ja in den neuen Erzählungen, taucht der, glaube ich, auch
mal
auf.
Ja, ja.
Es geht um, das ist ein Geschwisterpaar, Zoe und Franny, wenn ich das richtig erinnere.
Genau.
So, jetzt weiter weiß ich nicht. Es gibt irgendwie zwei Teile mehr.
Ich weiß es nämlich auch nicht mehr.
Man ist erst bei der Tochter.
Ja,
genau. Ich glaube, die hat ein Date oder irgendwie sowas oder eine Verabredung oder irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ja.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe nur jetzt gestern, als du es dann geschrieben hattest und als diese Liste bei mir ankam, direkt das nochmal aus dem Regal gezogen und habe nochmal auf dem Balkon gesessen und dann nochmal so reingeguckt und habe mich direkt direkt festgelesen gedacht, ach, wie toll.
Schön.
Toll.
Ja, ich muss es auch nochmal raussuchen, also aber ich wusste nicht, wo ich es habe
jetzt. Da weiß ich jetzt, deswegen weiß ich jetzt einfach nur so den Anfang von der ersten Geschichte. Franny, die halt da sich mit ihrem Freund trifft und beide studieren und am Bahnsteig sind sie und er liest vorher so einen tollen, und das war damals auch, was mich so gekriegt hat, dass er diese Briefe da einbaut von den Leuten. Mhm. Also, dass der Salinger sofort den Typen von Franny, von dem ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Ja, doch, Lane heißt der.
Alter, wie cool.
Ja, aber nur, weil ich es gestern Abend
gelesen habe. Ah, okay, alles klar.
So. Und der liest halt diesen Brief. So, und sie schreibt darin, was sie so im College in den letzten Wochen erlebt hat und wie sehr sie sich auf ihn freut. Und das ist so ein toller, kurz nach Pubertät und total schwer verliebt geschriebener Brief, dass das sofort funktioniert hat für mich. Man weiß sofort, wer die Figur ist, ohne dass der Autor die irgendwie selber beschreiben muss. Ja, einfach lässt sie sich selbst beschreiben, einfach durch die Art und Weise, wie sie ihrem Typen einen Brief schreibt und ihm sagt, er ist selbst schuld, wenn sie jetzt immer so Lexikonbegriffe benutzt oder Wörterbuchbegriffe benutzt, weil er hat ihr gesagt, sie soll mal wegen Rechtschreibung häufiger ins Wörterbuch gucken und so. Und es ist alles so ein bisschen schnippisch und ich wusste sofort, okay, du musst jetzt die nächsten Tage
wirst du
Franny und so.
Das werde ich vielleicht auch machen. Das ist schön. Mir kam Franny und Zoe auch immer irgendwie liebevoller vor. Also es strömte mehr Zuneigung des Autors zu seinen Figuren raus. Bei Fänger im Roggen kam es mir immer so komisch konstruiert. Also ja, irgendwie habe ich den Flow nicht geglaubt.
Ja.
Das war irgendwie, aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist Ewigkeiten her und das ist nur so ein diffuses Rumstochern in Erinnerung
gerade. Aber das wird dann auch so eine Zeit als Schüler noch gewesen sein, wo du das gelesen hast?
Ja, ich denke von so 12, 13, 14.
Ja, okay. Wie war denn das eigentlich damals in der Zeit, als du dann so langsam in Richtung Musik dich bewegt hast und irgendwann, wie ich nämlich weiß, mit einem Trenchcoat und einem Regenschirm im PC 69 rumgestanden hast?
Mit einem Regenschirm?
Ja.
Also im PC 69, woher du das weißt, ist natürlich Wahnsinn, ist es hochinteressant. Den Namen PC 69 habe ich auch Ewigkeit nicht gehört. Aber tatsächlich habe ich möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar, im PC 69 rumgestanden. An einen Trenchcoat kann ich mich jetzt fast gar nicht erinnern.
Ich meine, es wäre ein Trenchcoat.
Warst du auch da im PC 69?
Ich war auch mal im PC 69, aber ich habe dich da nicht rumstehen sehen.
Das PC 69.
Aber ich kenne jemanden, der hat dich im PC 69 rumstehen sehen. Den kennst du auch. Das ist nämlich Frank Werner.
Nein.
Ja.
Frank Werner?
Ja.
Du kennst erzählt. Frank Werner?
Ja, ich habe Frank Werner mal interviewt.
Du hast Frank Werner mal interviewt?
Ja.
Wie wundervoll.
Ja.
Aber ich sage dir eins, wer im PC 69 mit einem Trenchcoat und einem Regenschirm gestanden hat, das war bestimmt Frank Werner und nicht ich.
Meinst du?
Das war ein Fall von Projektion, seinen eigenen Style mir so, ich hätte gerne seinen Trenchcoat möglich, aber das wundervoll. Frank Werner, ein wundervoller Mensch. Ich verdanke Frank Werner sehr viel. Wir alle verdanken Frank Werner sehr viel.
Das war in Westfalen und in Bad Salzuflen.
Das war dann in Bad Salzuflen, richtig.
Ja,
da war ich eigentlich sonst nie so zu Gange, ne?
Wie
man ja bei uns sagt.
Ja.
Ich bin da erst durch einen Artikel, ich glaube in der Spex, zufällig. Da war ich eigentlich schon auf dem Sprung nach Hamburg, diese Bad Salzufler Herforder Szene als Bielefelder, der ich bin aufmerksam geworden,
ja,
die sich fast weltweit nannte. Wo eben verschiedene Musiker und Musikerinnen Bands und Projekte hatten. Und Frank Werner, ich denke, hieß es Bad Salzuflen Wüsten?
Ja.
Ja. Oh, Frank Werner. Frank Werner, wenn du das hörst, ich sende dir alle meine Liebe und Dankbarkeit.
Das Studio am Wald.
Richtig. Woher weißt du das denn?
Ich war da mal.
Ah, okay. Alles klar.
Also von außen reingeguckt. Das gehört ja jetzt anderen Leuten.
Wie toll. Ein unglaublich toller Vibe da.
Ja.
Durch ihn. Ja.
Und da hast
also
du deine
Lobpreisungen, jetzt hast du mich. Meine Lobpreisungen könnten jetzt die nächste halbe Stunde füllen. Ein wundervoller Mensch.
Da hast du erst
Grüße ihn herzlich.
Die Sachen der Bienenjäger aufgenommen.
Wer? Du, das waren verschiedene Projekte eigentlich, ja.
Für die fast weltweit präsentiert Sampler, die es gegeben hat.
Ja, wobei, dann, die haben ja auch Vinyls gemacht, aber da war ich nie drauf vertreten, weil mir das auf den Tapes war es mir lieber, weil es eher so einen Demo-Charakter für mich hatte.
Okay.
Mir war da schon klar, das ist eher so, da bin ich noch in der Findungsphase sozusagen.
Ja.
Probiert viel aus und guckt. Das ist richtig, ja. Da gab es verschiedene Bandnamen. Arm hieß auch mal eine Band und so weiter. Also, ne?
Wie das Körperteil oder der
wie alles
beklagenswerte
auch Zustand. Auf Englisch, ne, wie alles sozusagen. Ah,
okay, ja.
Also bis ich dann nach Hamburg kam, kurze Zeit später, und da stellte sich raus, gab es schon eine Hardcore-Band, eine sehr, sehr gute Hardcore-Band in Hamburg, die hießen Arm, und deswegen war dieser Bandname dann obsolet.
Und du hast mit Frank aber auch dein erstes Demo aufgenommen für Blumenfeld. Und Nein. auf dieser Kassette stand auf jeden Fall Nein. drauf Blumenfeld. Hat Nein. Frank mal im Internet veröffentlicht. So ein Foto, Jochens Demo Blumenfeld steht da drauf.
Nein, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht. Da müsste ich jetzt nochmal
tiefer. Das habe ich mir so gemerkt, weil ich das so ein lustiges Missverständnis fand, dass die Band Blumenfeld heißen
sollte. Okay, also da Frank Werner so ein wundervoller Mensch ist, wird er sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, besser daran erinnern als ich, aber mir ist das nicht mehr präsent, diese Erinnerung. Ich glaube, wir haben die ersten Sachen in Hamburg aufgenommen. Tatsächlich auch im Übungsraum bei uns. Mhm. Also diese Bewegung mit Blumenfeld dann nach Bad Salzuflener Wüsten oder so, die gab es da schon nicht.
Ja,
aber dazwischen war eine Phase, wo ich eigentlich so anderthalb Jahre so ein bisschen das Interesse an Musikmachen verloren hatte. Mhm. Beziehungsweise das nicht mehr, obwohl das der Grund war, weswegen ich nach Hamburg gezogen war, nicht mehr so, oder anderthalb Jahre ist zu lang, vielleicht war es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, dass ich dachte, okay, aktuelle Musikszene, wahnsinnig langweilig alles, wohin entwickelt sich das, und ich habe eigentlich ausschließlich Hip-Hop gehört und durch Hip-Hop eigentlich dann eher, als ich dann für mich den Connex machen konnte zwischen, keine Ahnung, Bob Dylan, Patti Smith, also so sehr, ne, viel textende Sachen zu sowas wie Public Enemy oder Boogie Down Productions und da so Ähnlichkeiten gesehen habe in der Art des Mitteilungsbedürfnisses und dessen, was wird besungen, ne? Was wird verhandelt, alles. Ne? Und während die in der Radiolandschaft in der Bundesrepublik zu der Zeit, ist auch vielleicht ähnlich wie jetzt, tauchte das, mein Leben tauchte da nicht auf. Es war irgendwas zwischen Deutschrock und Funpunk.
Und von Schlager und von dem Hip-Hop-Einfluss sozusagen kommt dann vielleicht auch so ein bisschen, obwohl das könnte ja aus beiden Quellen auch aus dem Blues kommen, ne? So dieses Spoken-Word-mäßige, was
nee, das die kommt frühen Blumenfeld-Sachen genau, das kommt direkt aus Hip-Hop.
Ja.
Also meine Vorstellung war dann, als ich dann merkte, ah, das schockt ja total, das macht voll Bock. Ich hatte da auch verschiedene Stücke. Und dann habe ich Musiker gesucht, eben dann mit André und Eike.
Ja.
Dann die Blumenfeld-Musiker gefunden. Und ich erinnere noch, als wir das erste Mal geprobt haben, wir hatten gleich 3-4 Stücke fertig, fanden es alle super. Weil die beiden anderen, denke ich, auch so das Gefühl hatten, so das, was man eigentlich an Musik hören wollte, gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Also war es gut, dass wir es selber gemacht haben. Und ich hatte mir so vorgenommen, ich wollte so von diesen sängerischen, melodiöseren Sachen, wollte ich so ein bisschen weg, weil ich den Eindruck hatte, ich singe das zwar gut, aber die Texte sind dann nicht so, halten da meiner kritischen Beurteilung dann nicht mehr so stand. Mhm. Weißt du, man kann auch mediokre Texte, wenn sie sängerisch gut performt sind, ne, durch die Art des Gesangs sehr viel Bedeutung geben. Und als jüngerer Musiker in Bielefeld damals noch und am Anfang Hamburg hatte ich noch nicht so, glaube ich, war ich noch nicht so konzentriert am Schreiben der Sachen. Und dieses sich an Hip-Hop orientierend, nur das geschriebene Wort. Ne,
der Text steht sozusagen nackt da. Der Text
steht für sich, wird eigentlich nur noch gesprochen.
Ja.
Gibt es ja Stücke oder zu Rock'n'Roll oder Punkmusik irgendwie mehr oder weniger geschaut oder gerappt. Das fühlte sich gut an, weil ich dadurch genauer werden konnte, in dem, wie ich Sachen ausdrücken kann, wollte, was ich sagen wollte. Und als das für mich dann irgendwie diese Phase, ich denke, mit L'État et moi, sich das eingelöst hatte und gelungen war und ich mehr mich mit Bluesmusik, also eigentlich dem historischen Background von schwarzafrikanischer Diaspora, Hip-Hop, ne, als CNN beschäftigt hatte, reizte mich diese Hip-Hop-Rap-Staccato-Form nicht mehr. Das fand ich, ich wollte dann knapper werden, kürzer, einfacher im Schreiben und auch wieder singbarer. Also, ne? Weil ich mehr Zutrauen zu dem hatte, wie ich das selber schrieb.
Kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf, aber jetzt wollte ich erstmal
fragen, inwieweit
hatte damals denn Literatur, inwieweit hatten Büchern Einfluss auf deine Musik, weil immerhin auf den Bandnamen ja offensichtlich schon, denn Blumenfeld ist ja, ja so, von ja. der Kafka-Erzählung Blumfeld ein älterer Junggeselle.
Ja, kaum. Also kaum. Auf das Schreiben dann selber Literatur eigentlich nicht, würde ich sagen. Ich habe natürlich trotzdem noch immer wieder was gelesen oder sowas, keine Ahnung. Mich dann auch, hatte dann auch so eine sehr intensive Kafka-Phase. Das lag aber auch länger zurück. Nee, da hatte eigentlich Literatur oder literarisches Schreiben oder solche Sachen hatten eigentlich keinen Einfluss auf die Textproduktion. Das war eigentlich pur.
Und dieser
Rock'n'Roll, Punkrock, ja. Hip-Hop.
Und dieser Bandname war dann halt einfach, es klingt gut, oder?
Ja, es sollte wie ein Familienname sein, irgendwas wie die Beatles, ja, oder die Ramones oder die Smiths oder keine Ahnung, irgendwie so. Ich hatte verschiedene Vorschläge gemacht und wir konnten uns darauf einigen. Alle fanden das gut. Und ja, ich fand es auch cool. Irgendwas so mit Beach Boys, Beatles, Ramones, Blumfeld.
Lustig. Das Lesen der Anderen hört ihr, den Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben und die ihnen was bedeuten. Ganz unterschiedliche Leute waren hier schon zu Gast. Robert Habeck zum Beispiel, Caroline Emke, Margarete Stokowski, Rocco Schamoni, Clemens Setz, Drangsal und noch so einige mehr. Vielleicht habt ihr einige der Folgen gehört, vielleicht hat euch das gefallen, vielleicht fändet ihr es gut, wenn ich diesen Podcast hier weitermachen kann, und falls das so ist, habe ich eine richtig große Bitte. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei der Arbeit an dieser Sendung hier unterstützen möchtet. Schaut doch mal auf daslesenderanderen.de/unterstützen, denn es ist ja so, zum einen ist so ein Podcast tatsächlich Arbeit. Ja, klar, es ist auch Spaß, tolle Leute treffen, gute Gespräche führen und so weiter. Ich möchte das nicht missen, aber ja, Arbeit ist es eben tatsächlich auch. Termine machen, Mails schreiben, Gespräche vorbereiten, Interviews aufnehmen, Interviews schneiden, das alles und noch mehr steckt hier drin. Und wie gesagt, ich mache das total gern, aber es wäre natürlich cool, wenn es sich irgendwann mal solide finanzieren würde. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg. Manchmal buchen Leute hier Werbung, das ist schön, passiert aber in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage deutlich seltener, beziehungsweise im Moment eigentlich gar nicht. Was wiederum bedeutet, dieser Podcast hier wird finanziert durch mich und durch die freundlichen Menschen, die mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das werden glücklicherweise immer mehr, und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich hier zu supporten. Wie gesagt, schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da steht dann alles weitere zu den Mitgliedschaftspaketen bei Steady. Und im Gegenzug gibt es diesen Podcast dann hier für euch in einem separaten Feed ohne Werbung. Also auch ohne Eigenwerbung wie dieses Gelaber hier. Und außerdem einmal im Monat ab jetzt eine Bonusfolge exklusiv für Supporter bei Steady. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt und dabei seid. Sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß weiter im Gespräch.
Jetzt sind wir aber gerade eigentlich gewesen, dass du Musik machen wolltest, die nicht so leicht singbar ist, oder wo sich das Singbare, nee,
also erstmal, also singbar ist das alles.
Ja.
Aber wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig war, aber aber ich dachte, ich müsste mich mehr auf das Schreiben,
also auf den Text konzentrieren,
auf den Text, auf das Schwarze, auf Weiße konzentrieren, ohne schon sozusagen den sängerischen, ja, Input zu haben, mit dem sozusagen das geschriebene Wort, man kann vielleicht sagen, transzendiert, ja, oder in andere Sphären gehoben werden kann. Im Laufe meines Schreibens dann mit den Songs habe ich, na egal, nein, ach, was ist das für ein, bitte,
frag mich. Ich sag das mal anders. Wenn wir jetzt gerade bei diesem Hip-Hop-Einfluss waren und dabei, dass der Text vielleicht ein bisschen stärker im Vordergrund stehen sollte in deinen frühen Songs, dann könnte man ja sagen, Sprache steht.
Ich wollte was sagen. Also ich wollte das, ja, was sonst nicht gesagt wurde, auch nicht mehr in englischer Popmusik,
ja,
oder zumindest aus Großbritannien, ja, das wollte ich, das waren Sachen, die mich und uns beschäftigt haben. Das wollte ich erzählen und
sagen. Also du wolltest eigentlich
die Zusammenhänge zwischen, ja, dem, wie es sich anfühlt und wie die von mir aus politischen Verhältnisse gestaltet, ja, und organisiert sind.
Du wolltest so ein bisschen Mark E. Smith sein quasi, ne?
Nein.
Nee?
Nein. Also Mark E. Smith finde ich gut.
Vom Singen her meine ich jetzt einfach.
Nein. Ja, kann, nein, weiß ich nicht.
Nee? Okay. Ich stoche jetzt auch nur so ein bisschen
rum. Nein, das ist kein Stochen, das ist total schön, was du für Referenzen anführst. Das stimmt alles total. Aber in der Zuspitzung, du wolltest gerne so sein wie.
Ne? Nein, da nee, stimmt das es ist nicht, nur die Formulierung.
Weil dieses, es wäre natürlich hochinteressant, wenn man so will, die gesammelten Werke von Marky Smith mal verschriftlich zu lesen. Ja, man würde dann vielleicht drauf kommen, dass das von einer hohen, ja, wie nennt man das dann, also Schrift oder, ja,
literarischen Qualität,
Qualität ja. ist, ja, aber literarische Qualität, ja, interessiert mich am Ende des Tages eigentlich nicht, ist mir Schnuppe. Also man kann natürlich Marky Smith wie ein Bluesmusiker, ja, begreifen, einfach raushauen. Und da fällt mir dann aber eher so jemand wie John Lee Hooker ein,
ja.
der eben Analphabet ist, ja, nicht lesen, nicht schreiben kann und trotzdem ein paar tausend Songs einfach rausgehauen hat. Und dann sind wir, ne?
Aber sag mal, ist ja. der in dieser frühen Blumfeld-Zeit, so, als ja gerade diese Qualitäten auch so von der Spex und von anderen Zeitschriften hervorgehoben wurden und ihr sehr analysiert worden seid und so weiter, ist dir das manchmal auch auf den Sack gegangen eigentlich? Also weil wenn du jetzt so darüber sprichst, dann sagst du, mir geht's eigentlich um ganz andere Sachen
ja.
und jetzt interpretieren die das hier so und ich
Nein.
muss mich dauernd dazu äußern.
Ja, dass ich dazu äußern, ist natürlich lästig.
Ja.
auch wenn es jetzt gerade irgendwie Spaß macht, so, weißt du so, aber ich bin natürlich sehr dankbar dafür und finde es toll, ob das jetzt Journalisten waren früher oder jetzt oder Fans oder Leute, wenn die Leute sich damit beschäftigen, sich versuchen, ihren Reim drauf zu machen und das zu interpretieren. Dafür ist es, ne? genauso wie ich Sachen so höre. Aber wie gesagt, als ich etwas spöttisch über literarische Qualität in Anführungsstriche ja. mich geäußert habe, so sagte, das interessiert mich am Ende des Tages nicht, weil für mich ist es Musik. Ja, das ist eigentlich das, was ich von Anfang an eher gewesen bin. Als ein schreibender Sänger, ja?
Ja.
Würde ich sagen. Musiker. Aber das ist komplizierter jetzt. Das würde dann zu sehr wieder in. Also schon auf der Ebene der Vokale und der Konsonanten
ja.
Anordnung
ja.
in einer Sprache findet Ausdruck von Information statt. Ja?
Ja.
Lautgedichte, Gerhard Rühm oder solche Geschichten, ne? versuchen, denke ich, haben versucht, dem auf eine Art Rechnung zu tragen, aber von dem Historischen noch sehr, wie soll ich das sagen? Naja, ich will das nicht, will das jetzt nicht kleinreden, aber schon auf der Ebene der Vokale und der Konsonanten, ne? unabhängig von welchen Worten, ja, empfangen wir Botschaften. Ah, oh,
ja. ja,
I, so. Und man kann natürlich schreiben, wenn man auf den Klang, ja, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Hört. Und wenn ich Stücke habe, in denen es noch keinen Text gibt, keinen geschriebenen, einen in der Melodie vielleicht bereits gefühlten, aber noch nicht schriftlich fixiert
ja.
oder in Worten
ja.
singbaren, sondern mit, ja, keine Ahnung, Gutturallauten oder
ja.
irgendwie so, ne? dann liegt schon auf der, in der Ebene, in der Melodiosität, dafür gibt es nur einen Text. Das ist total einfach dann. Man hört dann einfach ein paar Wochen lang, wenn man noch keinen hat, hört man der Melodie zu und am Ende des Tages ist es klar, was man schreibt.
Also
das ist, Musik ist zu kompliziert, macht, das jetzt die, zu,
nee, ich find,
zu auseinander zu drömen. Das macht auch den Zauber kaputt. Lass uns über
Literatur reden. Ja, weil ich wollte sowieso, du hast eine perfekte Überleitung gemacht zum nächsten Buch, weil Josef Roth, der hier als nächstes steht mit seinem Roman Radetzky-Marsch, ist, finde ich, ein Schriftsteller, der total musikalisch ist, wo die Sprache
ja, aber das ist
wundervoll
doch,
klingt.
Richtig, aber das ist doch eigentlich das Kriterium für Literatur.
Nicht auch Figuren und Handlungen und Empfindungen und Weltbilder?
Nein.
Nee?
Also sicherlich ist das quasi, was den Kontakt ja, des Lesers, der Leserin mit dem Autor, der Autorin herstellt.
Ja.
Das Figurenkabinett oder wie man das nennt. Ja, den Ort, die Zeit, bla, so.
Mhm.
Aber ich habe den Eindruck seit längerer Zeit, dass wir eigentlich in der Rezeption künstlerischer Werke generell ob jetzt ein Buch, ein Song, ein Film, ein Bild oder irgendwas, der Vorgang, der relevant ist, ist, dass wir Kontakt aufnehmen, sage ich mal, verbunden sind mit der Person oder der Gruppe oder den Erfahrungshorizonten des Menschen.
Der da spricht.
Dahinter.
Des Autors oder?
Der Autorin, whatever. Keine Ahnung. Also das Werk ist eigentlich nur, stellt die Verbindung her. Ja? Und auf der ästhetischen Ebene, wenn man so will, können wir das genießen, ne? Abfeiern, doof finden oder wie auch immer. Aber das, was uns beseelt, weswegen wir eben von Josef Roth, Franny und Zoe anders reden als über Fänger im Roggen. J.D. Salinger erscheint, das ist ein anderer J.D. Salinger, der da in Franny und Zoe. Den mag man.
Ja.
Den J.D. Salinger von Fänger im Roggen mag ich so nicht. Und ich frage mich, ist es dann vielleicht kein Zufall, dass der Typ den Attentat auf John Lennon verübt hat? Fänger im Roggen.
Ach, hatte der das?
Gelesen hat.
Ach.
Oder warum Mel Gibson in diesem einen Verschwörungstheoretiker-Film, wo er so ein Taxifahrer spielt, ich habe den Namen vergessen, so eine neurotische Zwangshandlung hat und ständig irgendwie, er ist irgendwie so ein gefolterter CIA-Agent oder sowas, und so eine Zwangsneurose hat und sich ständig überall, wo er Fänger im Roggen im Buchladen sieht, muss er das kaufen. Also die Ausstrahlung, die dieses Buch scheinbar hat. Ne?
Jetzt traue ich mich gar nicht mehr zu sagen, dass ich das dann beim zweiten Mal lesen total gut gefunden habe.
Ja, kann ja sein. Das kann ja sein, dass man anders drauf guckt. Aber ich habe natürlich Josef Roth auch nicht nur deswegen genannt, weil ich Radetzky-Marsch ein wahnsinnig tolles Buch finde. Und ich finde, er ist ein großartiger Autor. Kapuzinergruft auch super. Ich mag auch Hiob sehr. Hiob kam mir vor wie ein Wunder. Das ist gar nicht mehr Literatur, habe ich den Eindruck gehabt. Das Hiob liest sich so wie etwas, was immer schon da gewesen ist. Ganz merkwürdig. Also die Art, wie der war so gut, dass er sich irgendwann, ja, von diesem Literaten, lass mich das kurz zu Ende führen.
Entschuldigung.
Und wenn hierzulande Thomas Mann als der Säulenheilige, ja, deutsche Literatur und auch deutsche Erinnerungskultur scheinbar, ja, gehandelt wird. Und für mich eigentlich ist nur am Ende Zauberberg ist, dem ich irgendwie, jetzt meine persönliche Meinung, ne? Ich finde, Josef Roth ist der, ja, das ist scheiße, das jetzt gegeneinander auszuspielen, es tut mir leid, aber man kann Josef Roth fühlen.
Ja.
Der schwingt und der hat Flow und der ist schlau und humorvoll und ist kein, macht sich nicht größer, als er ist. Er ist kein Angeber. Er verfügt über seine Mittel, ist ein schlauer, seelenvoller, selbstkritischer Autor.
Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, dass du jetzt den Zauberberg nochmal erwähnt hast, weil der handelt ja doch so ein bisschen davon, wie etwas zu Ende geht. Ja, so die Zeit der Bürgerlichkeit vielleicht, könnte man sagen, dass das im Zauberberg zu Grabe getragen wird. Und in Radetzky-Marsch von Josef Roth, um das vielleicht mal ganz kurz zu erzählen, weil es einfach so ein fantastisches Buch ist. Und du kannst mir ja mal so ein bisschen helfen bei den Sachen, die ich nicht mehr weiß. Und wir versuchen so zusammen.
Ich weiß gar nichts mehr darüber, außer dass am Anfang
natürlich
die Geschichte. Aber wollen wir jetzt wirklich so Literatur nacherzählen?
Nein, so zwei, drei
Sätze. Lass uns nichts verraten, weil das ist...
Dass es um ein Adelsgeschlecht geht in der K&K-Monarchie und
ursprünglich
bäuerlich aus Slowenien, glaube ich. Mhm, ne? Und dann steigen die so auf und der eine wird irgendwie erst Ortsvorsteher hier, weiß ich nicht mehr. Und der nächste wird dann irgendwie dieser berühmte Offizier oder Soldat.
Der hat eine Kugel abgefangen auf dem Schlachtfeld. Er ist der Held von, ich weiß den Namen
nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr, hat den Kaiser gerettet.
Er hat durch einen Zufall... Er ist zufällig in eine Kugel hineingestolpert auf dem Schlachtfeld, die für den Kaiser bestimmt war. Dadurch hat er dem Kaiser das Leben gerettet. Und das, heute würde man sagen, Narrativ, das darum gesponnen wurde, war, dieser Held, ja, keine Ahnung, Soldat, General, was er war, hat sich
extra... Der Held von Solferino.
Richtig. So. Oh, wie wundervoll. Danke. Der Held von Solferino, natürlich, hat sich absichtsvoll in die Schusslinie geworfen, um den Kaiser zu retten. Und dadurch wird er in den Adelsstand, dafür wird er in den Adelsstand erhoben, ja. Und später, wo eben genau diese Sage über diesen Zufall in den Schulbüchern lang und breit als Heldengeschichte ausgebreitet wird und er vorstellig wird, erst bei den Kultusministerien und dann später beim Kaiser selber, höchst peinliche Aktion, heute würde man sagen cringe, weil er der traurige Ritter der Wahrheit ist und er alle davon überzeugt. Nein, es war nicht so. Ich bin gar kein Held. Es war ein Zufall. Ja. Es war Zufall. Ja? Aber das kollektive Gedächtnis, die Art, wie das medial erzählt worden ist, was passiert ist, war längst woanders. Und er war nur wie eine lächerliche, ja, wie eine lächerliche. Mhm. Was willst du denn? Du hast doch einen Adelstitel. Du hast jetzt irgendwelche Häuser da und da und was. Du willst jetzt, sei doch zufrieden damit. Nein, 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 es ist aber nicht wahr.
Ja.
Das ist so rührend und
es ist
so.
Es ist ein sehr melancholisches Buch, ja, durch.
Dann
durch,
auch, ja. 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 Ja.
Weil doch eigentlich diese ganze Welt, Adelstitel, Häuser, Schlösser auch untergeht. Ne?
Also Spoiler Alert heißt es, glaube ich.
Ja.
Für alle, die das unbedingt lesen wollen, weil sie es unbedingt lesen sollten, ist ein tolles Buch, wenn sie es noch nicht gelesen haben.
Man kann das auch
zweimal irgendwann nach 30, 40, 50 Seiten bricht die Erzählung. Also man denkt, man ist im Buch und dann bricht diese Erzählung, die Kaltschnäuzigkeit dieses Cuts, nachdem die Geschichte des Helds von Solverino, ja, zu Ende erzählt worden ist, bricht das Ding ab und die Geschichte setzt neu an und fängt mit seinem Enkel an. Den Move fand ich schon wahnsinnig edgy und cool. Also das war wahnsinnig schlau gebaut. Und dann geht es halt in diese transgenerationale, wenn man so will, ja, Überforderung des Enkels.
Ja, aber jetzt bist du am Spoilern hier.
Ja, ich sag ja, Spoiler Alert.
Wo und wann,
sind wir denn da jetzt drauf
und wann gekommen? Hat dich das Buch erwischt? Weißt du das noch als erstes?
Ja, also es ist, man würde sagen Zufälle.
Ja.
Es sind aber keine Zufälle. Man geht
am Helden.
Man geht Flohmärkte lang oder sonst irgendwie was. Da liegt das irgendwie rum. Ob das Cover ist oder keine Ahnung oder irgendwie auffällt. Ach, ich habe noch nie was von Josef Roth gelesen. I don't know. Und man nimmt es mit. Und man liest es, es ist wie eine, ja, Offenbarung ist ja zu viel gesagt. Aber doch, ja. Eine, man ist beglückt über den Kontakt, über das, wie toll, dass ich den kennenlernen durfte, diesen Autor, durch seinen Roman. Da habe ich Kapuzinergruft gelesen, fand ich genauso toll. Deutlich dünner, ne? Erzählt die Geschichte auf eine andere Art weiter. Auch die gesamten Erzählungen. Dann seine Geschichte auch hier in Berlin, in der, also, ja. Ich kann nicht mehr sagen, als dass es,
ja.
Es ist ein großer Autor.
Wie ist denn das bei dir? Jetzt hast du gesagt, man geht über Flohmärkte, nimmt da irgendwas mit.
Mhm.
Ansonsten, wie kommst du zu Büchern? Kommst du von einem zum anderen? So war es ja anscheinend so ein bisschen bei Josef Roth. Ah, dann liest man mal alles von dem oder möglichst viel.
Nein, so ist das nicht.
Nee.
So ist das nicht. Man liest das eine und ist entflammt davon.
Ja.
Und denkt, wie geil.
Ja, das meine ich ja.
Wahnsinn. Was gibt's noch von dem? Mhm. Ach Gott, die Geschichte wird da weitererzählt. Zieh ich mir auch rein. Ist ja auch geil. Schon, wie rede ich denn hier an die Verzeihung? ja. Und dann, wie gesagt, habe ich Hiob gelesen, habe gedacht, wie ist ihm das denn geglückt? Das ist ja gar nicht mehr geschrieben. Aber das ist gar nicht mehr Literatur. Verstehst du, was das
ist? Ich verstehe, was du meinst.
Das ist der Connex, den ich sehe bei Analphabeten, die 1500 Blues-Songs schreiben. Und damit die Grundlage legen für das, was später mein Berufsstand als Jungpunker aus Ostwestfalen wird. Nämlich für Rock'n'Roll. Ja? Sänger des persönlichen Lebens.
Gehst du viel in Buchläden?
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Nee. Also regelmäßig, ab und an. Ich gehe häufiger an Buchläden vorbei und dann fliegt es mir zu und dann nehme ich es mit und dann freue ich mich über die Entdeckung.
Hast du da auch Honoré de Balzac irgendwo gefunden im Buchladen?
Ja. Genau.
Der steht als nächstes auf deiner Liste und zwar mit
Verlorene Illusion.
Verlorene Illusion. Mhm.
Genau. Wäre natürlich mehrere zu nennen, viele zu nennen.
Ja.
Eine Frau von 30 Jahren ist auch sensationell. Auf dem bin ich auch durch eine unzufällige, wenn ich so sagen darf, Erscheinung gekommen. Verlorene Illusion. Ich glaube, ich war gerade frisch nach Berlin gezogen oder war auf dem Weg hierher. Und hatte irgendwo dieses Buch gefunden, auch da. Ah.
Also unzufällig meinst du im Sinne von, dass du denkst, das hat dich schon aus Gründen irgendwie erreicht?
Ja, ich glaube ja.
Ja.
Ich glaube ja. Also in meinem, wie soll ich das sagen, Beruf ist ja der falsche Ausdruck. Teil meiner Arbeit oder das, was ich mache und so wie ich lebe, geht ja eh darum, dass ich Ich habe das mal woanders, dem potenziell Zeichen oder dem Zeichenhaften von potenziell allem nachgehe.
Ja, also das, also quasi immer, dass die Bedeutung, die Zeichen zu lesen,
auch, whatever, ja. Bedeutung ist überall. Mhm. So, ja. Gottfried Benn sagt, glaube ich, irgendwie allen Schichten trächtig zu sein. So hat er das etwas.
Nochmal bitte?
Allen Schichten trächtig zu sein. So hat er das irgendwie ausgedrückt, aha, etwas hochtrabend.
Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber egal.
Allen Schichten, allen Erfahrungsmöglichkeiten, allen Schichten des Lebens ja, empfänglich dafür zu sein.
Ja. Okay.
Den Bedeutungsreizen nachzugehen und zu gucken, ah, das bedeutet ja was. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Das ist ja, so organisieren wir uns ja, das ja hier alles.
Ja. Die Sache mit Honoré de Balzac in Berlin entdeckt, zufälliger oder meinetwegen unzufälligerweise, ist das eine Leidenschaft, die du teilst für diesen Autor mit einem anderen musikalischen Weggefährten, nämlich mit Bernd Begemann, der, glaube ich, so ziemlich alles von Balzac weggelesen hat.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Der das, glaube ich, ziemlich inhaliert hat. Ja, hat er mir mal erzählt.
Ja, ich hatte, wie gesagt, so vor 15, ja, eigentlich schon 20 Jahren, doch, es muss vor Berlin gewesen sein, eine sehr intensive, durch eben verlorene Illusionen von Balzac, sehr intensive Lektürephase. Vielleicht, also ich habe Georges Simenon habe ich viele Jahre vorher gelesen.
Das ist der Maigret-Autor, der aber auch ganz viele andere Romane geschrieben hat.
Unfassbar viele andere Nicht-Maigret-Romane geschrieben hat. Ich glaube, 80 oder sowas, genauso viel. Hätte ich auch auf diese Liste aufführen können. Großartiger Autor. Gilt gemeinhin als ein Unterhaltungs-, ja, also ein sehr, sehr erfolgreicher Unterhaltungsautor. Ist aber, ein Schriftsteller, würde ich sagen. Und er kommt mir vor, Simenon, wie eine Art moderne Variante von Balzac. Verschlankte, ja. Das ist der Balzac des 20. Jahrhunderts sozusagen. So wie man Leute sagt, egal. Ja, verlorene Illusionen. Habe ich gelesen und dachte, Wahnsinn.
Geht, glaube ich, so ein bisschen um so Glücksritter, die vom Land in die Stadt gehen. Ich weiß nicht, ich habe das.
Ein Lyriker, glaube ich, zieht aus der Provinz. Aha, los.
Aus Brake?
Nee.
Nach Hamburg?
Whatever. Ja, kann das sein. Nee. Ich fand interessant, wie präzise sozusagen die Entstehung des Berufsstandes des Journalismus beschrieben wird. Nebenbei, ne?
Ja.
In einem wahnsinnig einleuchtenden, also man hat eine Empfindung für Paris zu der Zeit, wie die Sachen da so zusammenhingen. Und, ne? Und während dieser mittellose Lyriker in die Großstadt zieht, nach Paris, arbeitet weiter auf dem Land, ich glaube ein verwandter Cousin oder irgendwie sowas von ihm, an einer neuartigen Druckerpresse, die hergestellt wird. Dadurch wird überhaupt erst, der Berufszweig des Journalismus entsteht eigentlich durch diese technische Neuerung, also der Möglichkeit überhaupt, Zeitungen in großer Auflage drucken zu können, können diese semi-intellektuellen Pariser Flaneure, Bon Vivants und überhaupt das Geld erwirtschaften, um ihre Miete zu bezahlen, das teure Essen, ne, in den schicken Restaurants und heute würde man sagen, ihren Kühlschrank voll machen. Erst durch diese Erfindung dieses technischen Tools entsteht dieser Berufszweig. Das hat mich vor dem Hintergrund quasi des Internets und der Digitalisierung interessiert, weil man natürlich durch die Erfindung dieses neueren technologischen Tools, das Auflösen der Festverträge journalistischer Tätigkeit erlebt hat, Online-Journalismus, das Herabsinken sozusagen dieses Berufs in eine Freelancer-Zuträger-Sonst-wie-Tätigkeit, die dann auch die Art der Berichterstattung und das Schreiben über die Welt unter einen anderen Druck gesetzt hat. Ja. Diese Spanne von, Balzac verloren Illusionen, da wird irgendeine Druckerpresse erfunden und der Journalismus wird zum Beruf, mit dem man seinen Lebensunterhalt verdienen kann, zu das Internet hat quasi diesen Berufszweig unter massiven Existenzdruck gesetzt. Ja? Also das, was man heutzutage Clickbait oder ähnliche Sachen nennen würde, die Fokussierung auf Negativnachrichten oder etc. entsteht vor diesem Hintergrund dieses Neuen. Ne? Das ist schon da, bei Balzac entfaltet. Man sieht den Journalismus entstehen und sieht, wie da gedacht wird, wie die Nähe zur Macht gesucht werden muss, um die relevante News zu bekommen. Mhm. In Abgrenzung zu diesem Mittellosen mit Prostituierten und anderen Liebschaften und so weiter, umherirrenden, möchtegern Lyriker. Und es gibt von dem Religionsphilosophen René Girard, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Ich
kenne nur den Namen, ja.
Der hat eine ganz, ich denke, zutreffende Versuch unternommen, so Sündenbockmechanismen, auch anhand der Hiobsage und so weiter, als innergesellschaftliche Bindungsmittel oder Kräfte zu analysieren. Und eines der ersten Bücher, die er geschrieben hat, ging um die von ihm sogenannte romaneske Literatur, in der er den Gedanken entwickelt hat, dass das Begehren immer über den Mittler, über einen Mittler läuft. Madame Bovary will deswegen so und so leben, weil sie die Bücher gelesen hat. Ich finde die oder den hot, weil er oder sie auch schon ein Auge auf ihn oder sie geworfen hat. Verstehst du? Mhm. Das weist René Girard in Analyse von Stendhal, Flaubert bis hin zu Proust in der Literatur nach. Das ist ein Grundmotiv. Es läuft immer über einen Mittler, der das Begehren mitweckt, der dann als Konkurrent, der oder die als Konkurrent dann ausgeschaltet werden muss. Ne? Das interessant. Es ist sehr zutreffend. Das ist ein bisschen sehr antipsychologisch von René Girard. Also man kann da sehen, dass er versucht, Freud religionsphilosophisch zu wenden oder zu erzählen. Aber es ist in der Schilderung, wie wir dann zu Hexenverbrennung, Cybermobbing und Sündenbock-Narrativen kommen, ausgesprochen hellsichtig. Weil er sagt, es gibt natürlich Objekte unseres Begehrens, die nicht durch Kompromiss zu teilen oder aufzulösen sind. Wenn hier dieser Kaffee noch halb voll ist, können wir teilen. Wenn du die Scholle Land willst, können wir nicht teilen. Mhm. Wenn du dich in dieselbe Frau, in denselben Mann verliebst wie ich und du bist nicht polyamor unterwegs, sondern monogam, dann haben wir ein Issue. Girard sagt, diese nicht durch Kompromiss auflösbaren Begehrenskonflikte hinterlassen Spannung in den Gesellschaften, Spannungsreste, die sich irgendwie entladen müssen. Ne? Und er führt dann an, irgendwann kommt er dann bei Ödipus, als quasi in der griechischen Antike laufen diese Opferungsrituale von erklärten Sündenbock. Die Pest ist deswegen da, weil er das so und so gemacht hat. Ja, das weist er dann nach und kommt dann zu dem Punkt, dass in im Neuen Testament Jesus Christus sozusagen ist das zum ersten Mal diese Technik, Zivilisationstechnik der Opferung und späteren Sakralisierung von Sündenböcken wird im Christentum bei Jesus Christus zum ersten Mal transparent gemacht. Der kommt schon als Opferlamm zur Welt. Das ist sein Job. Das ist seine Mission. War das zu kompliziert?
Nö.
Okay, ich hoffe, ich habe das transparent. So, wie kamen wir jetzt? Und bei Balzac, um dahin zurückzukommen.
Ja.
Also das ist quasi diese Funktionsweise des mimetischen Begehrens, so nennt er das, also des sich anverwandelnden Begehrens, lässt sich eigentlich bei Stendhal, Flaubert, Proust, überall ablesen.
Muss ich mal drauf achten.
Ja. Bei Balzac habe ich das nicht so empfunden.
Okay.
Das ist ein Autor der Leidenschaft und des direkten Begehrens. Ich würde eben sagen, genauso wie man bei Josef Roth oder man spürt die Liebe und die Zärtlichkeit des Autors für seine Figuren. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So. Und das finde ich toll an dem. Und auch, sein Blick in die Welt. Damit kann ich connecten. Auch bei einer Frau von 30 Jahren ist ein super Buch. Gott, oh Gott.
Wir machen einen kurzen Cut an der Stelle und es kommt das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen und möglichst spontane Antworten.
Oh.
Ja, stöhnen alle immer.
Ja, hau raus. Du musst
jetzt trotzdem durch. Dein Haus brennt, du darfst drei Gegenstände mitnehmen, einer davon ist ein Buch. Was sind die Gegenstände, welches ist das Buch?
Also natürlich würde ich eine Gitarre mit rausnehmen. Welches Buch, Alter? Willst du mich jetzt irgendwie...
Zweiter Gegenstand noch?
Nein, warte mal. Ich würde ein Buch von Ortega y Gasset mitnehmen,
okay,
um es zu verschenken. Über die Liebe. Das ist ein sehr, ja, das würde ich mitnehmen, um es zu verschenken, weil es ist ein tolles Buch.
Jetzt haben wir, jetzt fehlt uns noch ein Gegenstand. Kannst du neben der Gitarre noch einen anderen Gegenstand? Zweite Gitarre?
Zweite Gitarre.
Tagebuch?
Ja, why not?
Okay. Führst du schon seit du jung bist, oder?
Nee. Nee, ich habe irgendwann das von, wer hat das gesagt? Ich glaube, Aldous Huxley habe ich das irgendwo mal da aufgegriffen. Da war ich aber noch recht jung. Der meinte, Quantität fördert Qualität. Also viel schreiben.
Viel schreiben.
Oder viel machen einfach.
Ja.
Musik. Ich habe das dann eher so auf Musik angewandt und sporadisch hier und da mal Tagebuch geschrieben, es dann wieder sein lassen. Aber seit jetzt längerer Zeit mache ich es eigentlich regelmäßig, täglich.
Du kannst eine Romanfigur sein. Welche wärst du gerne?
Das ist eine zu gefährliche Frage. Ja, weil man muss, ich denke, das ist, die Identifikation ist gut, wenn man das liest. Man kann, wenn man das Buch zugeklappt hat, kann man die Identifikation mit den Helden und Heldinnen, ne, abschließen. Aber diese Frage muss ich ablehnen.
Okay. Du kannst dich mit einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte unterhalten. Mit wem und worüber?
Ich würde mich gern mit D.H. Lawrence unterhalten. So. Über seine Zeit, über meine Zeit und ich denke, wir würden Spaß daran haben zu gucken, dass sich nicht viel verändert hat.
Wir kommen ja gleich noch auf ihn. Hast du einen bevorzugten Leseort?
Nee. Mm-mm. Nee. Nee.
Liest überall.
Alter, ich lese eigentlich gar nicht viel. Also das kommt jetzt hier total. Nein, nein, du lachst, es ist aber so. Also ich bin, es ist, das, was ich hier, die Liste, die ich hier mit habe, das ist halt.
Sind die einzigen Bücher, die
das
du
war's
gelesen
schon,
hast. Eigentlich. Bis auf René Girard.
Das war's schon. Mehr oder weniger so, that's it. Also ich, deswegen.
Hast du schon mal.
Ich kaufe gern Bücher, um sie zu verschenken oder habe das Gefühl, ah, das ist vielleicht für den oder die oder so.
Interessant.
Nee.
Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Ort ein Buch trotzdem zu Ende gelesen, weil du einfach nicht aufhören konntest?
Wenn es so gewesen ist, und bestimmt ist es so gewesen, ist mir aufgrund des Zaubers der Lektüre das Unbequeme gar nicht aufgefallen. Weißt du? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, da war ich aber also so Teenager oder irgendwie so, dass ich so im Bann irgendwelcher Bücher war, dass ich die ganze Zeit dann durch, weißt du? Aber nee, also wenn es bequem ist, nee, also unbequem ist, dann weiß ich nicht, keine Ahnung.
Wie ist dein Bücherregal sortiert?
Ist eine zu intime Frage.
Echt?
Mhm.
Okay.
Thematisch, Sachliteratur, Belletristik, nicht alphabetisch.
Muss
thematisch.
Man, thematisch.
Ja. Aber auch wie die, ja, egal. Entschuldigung.
Muss man Bücher zu Ende lesen oder brichst du auch gerne mal welche ab?
Also man muss schon mal gar nichts. Wenn einem Buch nicht gefällt, rate ich immer dazu, es zur Seite zu legen und nicht weiter, das ist ja Lebenszeit. Wann habe ich das letzte Mal? Ich habe Glück gehabt in den letzten Jahren. Also mir, ich habe keine Sachen gelesen, die ich. Manchmal ärgern, also ärgerlich kann man nicht sagen. Manchmal finde ich Sachen schlecht oder nicht so gut, wie sie quasi besprochen werden. Und dann lese ich aus Sympathie für den Versuch des Autors oder der Autorin weiter. Weil ich hoffe, auch vielleicht kriegt er oder sie noch
ja.
Den so. Es ist ja ein Lebensprojekt von Leuten, offensichtlich. Aber bei Annie Ernaux ist mir das zum Beispiel, glaube ich, so gegangen. Das war mir empfohlen worden. Wie heißt das? Die Jahre?
Oder gibt es ja jetzt so französische Schriftstellerin, die so ein bisschen über ihre Jugend,
ja, aber
50er,
die,
60er Jahre
quasi so geschrieben hat. Ja, ne? Aber die, ja. Die auf so eine Art, das wurde dann quasi so als ästhetischer Kniff oder dieses Unpersönliche, also sie spricht nicht in der, ne?
Mhm.
ich habe dann das erlebt und wir sind dann da lang und so weiter, sondern in so einem unpersönlichen Stil. Das fand ich über weite Strecken am Anfang etwas zwanghaft und verkopft und so ausgedacht. So. Und wenn ich jemandem dabei zugucke, wie er oder sie, mit welchen Tricks oder Einfällen da operiert wird, dann lese ich ja gar nicht, sondern gucke ich nur zu, wie es gemacht wird. Dann kann ich sagen, ach, das ist eine schöne Idee, super Idee, toll. Aber was ist jetzt für mich? So, wo ja. bist du? Und das taucht erst komischerweise bei die Jahre von Anne nur in den 70ern, als sie in den 70ern landet. Und das auf einmal so, man merkt dann sie selber, ne, ist Beteiligter im Erleben und vital da. Da bekommt es eine Schönheit der Präsenz, wenn sie Partys oder sitzpolitische oder irgendwie sowas schildert, dann wird es sehr körperlich spürbar. Da gelingt es ihr schön. Da ist sie dann da, ohne dass sie ich sagen muss. Aber die 100, weiß ich nicht, wie Seiten vorher, bevor man da ankommt, der Zulauf, in dem ein quasi die Idee, ich schreibe jetzt einen Roman, ohne ich zu sagen, so, okay.
Aber es ist ja gut, dass du trotzdem weitergemacht hast.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Lesezeichen oder Eselsecken?
Keine Eselsecken. Ist das Umgeknickte da?
Ja, nein. Eselsohren soll man, glaube ich, sagen. Ich sage immer Eselsecken, ich weiß auch nicht.
Ach so, Eselsohren.
Leute sagen schon immer, sag doch bitte Eselsohren.
Ja, nee, ich will was reinlegen.
Ja. E-Book oder gebundenes Buch?
Ich verfüge nicht über E-Books und solche Sachen.
Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben, ab jetzt, schreiben oder lesen?
Also ich, nee, schreiben brauche ich eigentlich nicht. Aber lesen, also ich meine, was meinst du? Kennst du I Read a Lot von Nick Lowe, das Stück?
Nee.
Ich habe das mal gecovert auf dieser Songs from the Bottom-Platte.
Echt, das ist
so I read a lot. Das solltest du hören, das ist ein tolles Stück.
Und ich kenne die Platte, dann kenne ich auch das Stück, aber erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran.
Das ist ein schönes Stück von Nick Lowe. Und ich dachte, ja, es ist, man liest ja nicht nur Bücher. Er singt an einer Stelle, I read a lot, not just, ja, serious things, ne, oder magazines, but other more, wir lesen uns ja jetzt hier auch gerade. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also deswegen, klar, also.
Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben, lesen oder Musik?
Musik. Bitte, was war die Frage? Also, was war die Frage? Bist du verrückt? Also, es ist doch Wahnsinn. Also, was ist diese, ja, natürlich Musik. Wofür ich mich entscheiden würde?
Ja,
natürlich. Ja, keine Frage. Nächste.
Alter. Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken? Jetzt guckst du mit dem Buch auf der, als wäre das schon
das
die Unterstellung schon eine Unverschämtheit.
Das ist richtig. Allein die Unterstellung ist schon eine Unverschämtheit.
Okay, gut.
Also es gibt, wie gesagt, ich bin nicht so bibliophil lesen, das bin ich nicht. Man kann mich sehr, sehr schnell mit allem Möglichen rausgehen, Leute, besser.
Wir kommen zum nächsten Buch auf deiner Liste. Homer, die Odyssee.
Ja, das ist jetzt so pflichtmäßig, ich habe das mitgenommen, weil ich habe ein Buch geschrieben.
Du hast einen Roman geschrieben?
Ja, keine Ahnung, ob es ein Roman ist oder wie man das nennt. Also für mich war es ein Sprechtext. Ja,
ja. Stimmt, du hast erzählt, du hast den quasi dir in Berlin rumlaufend so ersprochen quasi. Ne?
Nee, das war, ich arbeitete an dem Stoff der Odyssee. Das interessierte mich. Ich Anteile der damaligen Gegenwart erkannte ich darin wieder, Fragestellungen. Und ich hatte gedacht, ich wollte das in so ein paar Songs einfließen lassen, die Beschäftigung damit. Und dann wuchs sich aber die Beschäftigung mit dem historischen Stoff, ne, von Homer und anderen Sachen, wuchs sich immer weiter aus. So Materialien sammelten sich, was ich eigentlich sonst nicht mache.
Mhm.
Und ich hatte ein Formproblem für ein Album. Ich wollte kein Konzeptalbum. Weißt du? Und ich wusste, wie kriege ich das jetzt unter? Trotzdem war ich identifiziert. da kommen wir zurück zu der Frage, ne, mit welchem Romanhelden. Ich war identifiziert mit dieser Figur und der Erzählung und bin dann eines Tages unterwegs gewesen, so spazieren oder irgendwelche Besorgungen machen, und mir schossen so, wie ich das manchmal hatte, so Sprechtextsachen so zu, und ich dachte, ach, das ist vielleicht so für dieses Langstück da, wo du nochmal so drüber reden kannst, so, und das verformte sich beim Gehen.
Ja.
So. Die Sonne hatte sich den Himmel zurückerobert und schien über die Häuser der Stadt, als sei nichts gewesen. Ne? Von den Bäumen zwitscherten die Vögel und weiter unten hatten einige, ne, etc., etc., etc.
Stimmt, wenn man sich das überlegt, könnte das auf Ich-Maschine drauf sein vielleicht. Ne?
So, weißt du? Mhm. Nicht als Rap-Text, nicht als Blues, eines Tages, du wirst ihn vergessen, so, so, sondern als ein anderer Flow.
Ja.
Und ich kam danach nach Hause und dachte, nee, das ist nicht für Musik. Was ist denn das jetzt? Was soll das? Alter, nee, ach, das ist ja so möglicherweise Prosa oder irgendwie sowas. Mhm. Und so bin ich dann immer weiter, wenn ich draußen war, habe ich das mir weiter so rumerzählt, so. Und irgendwann meinten Leute, denen ich davon erzählte, dazu, das solltest du mal aufschreiben. Und da hatte ich aber schon 80, 100 Seiten.
Im Kopf.
Mhm. Ein bisschen verrückt, ja.
Und daraus ist dann Otis geworden.
Das war so Otis.
Das war Otis. Mhm. Und jetzt aber nochmal der Homer. Wenn du sagst, es gibt bestimmte Punkte in der Gegenwart, die dich da aus dem Buch angesprungen haben, Parallelen oder so. Was würdest du denn sagen, war das? Also
Flüchtlingsproblematiken?
Ja.
Kriege, Kriegsheimkehrer,
ja.
Kriegstraumatisierungen,
ja.
Versuche, einem Krieg aus dem Weg zu gehen, das war ja bei Odysseus der Fall. Der hatte ja versucht, eigentlich an diesem Feldzug gegen Troja nicht teilzunehmen, ne? Und versucht, sich da irgendwie so rauszuschummeln. Sexual Politics der Antike.
Aha.
Was ist ein Mann, was ist eine Frau?
Ja.
Und was sind Zwischengestalten?
Ja.
Die es auch gibt in der griechischen Antike. In welchem Verhältnis stehen die alle zueinander? Wie wird Sexualität da erzählt und beschrieben? Und wer ist der Autor oder die Autorin? Also was ich, das habe ich dann auch in den Roman aufgenommen, was ich als Bild bei Homer eigentlich wundervoll fand, war, die Hook ist ja die, Penelope war seine Frau, ne? Ich habe jetzt auch nicht mehr so parat. Ja, die sitzt zu Hause in Kreta, Entschuldigung, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ithaka,
ja.
Und muss sich die am Hofe versammelten Freier vom Leibe halten, ja. Die alle davon ausgehen, ihr Mann Odysseus ist verstorben, kehrt nicht zurück, ja, jetzt heirate doch mich. Und sie sagt, nein, ich bin eine treusorgende Ehefrau, ich muss erst das Totentuch meines Schwiegervaters, ne, Laertes, vollenden. Wenn ich dieses Totentuch des Laertes zu Ende gewebt habe, dann bin ich bereit, mich wieder freien zu lassen. Und was macht sie aber? Sie webt und nachts ribbelt sie den Stoff immer wieder auf, um immer wieder von vorne beginnen zu müssen. Ich dachte, abgefahren, zum Weben braucht man ja ein Schiffchen.
Ja.
Wer schickt hier wen auf eine Irrfahrt? Durch dieses Aufribbeln des Textes. Sie lässt ihren Mann mit ihrem Schiffchen.
Mit ihrem Schiffchen.
Durch den Webstuhl, durch das Mittelmeer fahren, immer wieder neu irgendwo stranden, ribbelt das Ding auf, ja? Also sie schickt ihn auf die Irrfahrt und er webt mit seinen Schiffen das Totentuch seines Vaters auf dem Mittelmeer. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dann sind wir bei Texten.
Die auch, glaube ich,
Stoffe.
Textus heißt so.
Stoff.
Ich weiß, Gewebe oder so.
Genau, ne? Gewebe. Ja. Deswegen heißt die Figur, eine der Figuren, Otis Weber. Ne?
Ja.
Dann sind wir schnell beim Netz.
Ja.
Ja. Grid-Mustern.
Achso, ich dachte, jetzt meinst du das Internet.
Das Internet, ja, ja. Natürlich. Ne? Auch da. Aber auch so, wenn man sich so Tron anguckt. Diesen Film Tron,
ja.
Der dann irgendwann so ein Revival hatte.
Ja.
Und du siehst einfach nur diese Grid-Muster, auf denen ein Sohn irgendwie seinen Vater sucht, der im Internet verschwunden ist.
Mhm.
Ja. Telemachos, eigentlich auf eine Art. Dann ist man schnell bei Whistleblowern.
Ja.
Etc. Also all das war für mich, ne, ich konnte die Zeitung lesen und hatte das schon vorher in der Odyssee gelesen.
Aber würdest du denn sagen...
Das hatte ich versucht, ja. zusammenzuziehen, davon zu erzählen.
Aber die Odyssee spielt ja auch bei dir sonst immer mal wieder eine Rolle, also auch in deinen Songs, wenn ich jetzt nur mal an die eine Blumfeld-Platte denke, die heißt Old Nobody.
Ja, aber wo taucht das da aus? Wo ist das da? Sag nochmal.
Old Nobody? Hieß nicht die Platte so?
Ja, Old Nobody, natürlich. Aber wo taucht da Odysseus auf?
Na, ich dachte, in dem Old Nobody kommt nicht Odysseus irgendwann wieder nach Hause und sagt, er ist niemand?
Nee.
Sozusagen,
er ist der Old Nobody. Ja, das fand ich auch reizvoll. Das stimmt, das ist richtig. Das fand ich auch reizvoll. Deswegen heißt das Buch Otis. Nein, er ist bei dem Zyklopen, ne? Als er und seine Mannschaften mit verschiedenen Schiffen an dieser Insel anlanden.
Ja.
Und jetzt hilf mir auf die Sprünge, ich habe den Namen des Zyklopen vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Polyphem. Verzeihung, ne? War Polyphem, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Alter, ich war wirklich deep in dem Thema drin. Jetzt ist es zum Glück vorbei. Und sie kommen bei Polyphem an. Und man kann das wie ein Bild für Asylpolitik sehen. Anstatt ihnen Gastrecht zu gewähren, ja, ihnen zu helfen, diesen Schiffbrüchigen, Umherirrenden, ja, sperrte sie in seine Höhle und fängt an, sie nacheinander aufzuessen. Und von Polyphem gefragt, wer er denn sei, sagt Odysseus, ich bin Ootis. Niemand. Mhm. Das ist dein Connect zu Old Nobody.
Ja, genau. Verstehe. Mhm. Ja.
Naja, und, als er dann Polyphem geblendet hat, ne, mit diesem glühenden Holzscheit, und Polyphem schmerzerfüllt rumschreit und andere Zyklopen draußen rumgehen und fragen, was ist denn? Sagt er, ja, Otis hat mich geblendet. Niemand hat mich geblendet. Mhm. Und dann sagen die anderen Zyklopen, ja, wo ist das Problem? Da ist alles in Ordnung. So. Und so können die anderen dann, ne, aus dieser Hülle rausschlüpfen. Ah, das ist richtig, stimmt. Schön, dass du mir das jetzt nochmal ins Gedächtnis rufst.
Naja, eine oberflächlichere Connection zu Odysseus ist natürlich zurück zu mir, wo du ziemlich am Anfang sagst.
Da singe ich das dann, genau. Das ist dann ja eine Platte
von deiner danach. Odysseus.
Genau.
Genau. Und das ist deine Platte, die jetzt rauskommt.
Ja.
Ja. Wie gefällt sie dir?
Mir gefällt sie gut, sehr gut gefällt sie mir. Ich bin sehr glücklich.
Da geht es viel um, da geht es um unterschiedliche Sachen, aber ich hatte den Eindruck, es geht sehr viel um Beziehungen, um Persönliches, geht sehr viel um Liebe, vielleicht das Ende von Beziehungen, wie man damit umgeht. Das ist ein sehr persönliches Album geworden.
Ja, das hoffe ich doch. Also ich meine, was sollte es sonst sein? Also ich denke, dass eigentlich alle meine Alben, auch mit Blumfeld, das waren eigentlich immer persönlich. Also was sollte es sonst sein? Also das ist doch, glaube ich, die Idee bei der Sache, dass man Musik macht und von sich erzählt oder die Art, wie man die Sachen empfindet und sieht, zur Verfügung stellt. So wie ich das auch mit Musiken und auch Literatur das Gefühl hatte, dem oder der ist es genauso gegangen. Und die wohnen ganz woanders oder haben ganz, wann anders gelebt. Wie, und die haben dasselbe schon da auch genauso empfunden oder gesehen? Ist ja krass, bin ich ja doch nicht alleine.
Vielleicht meine ich was anderes,
oder?
Vielleicht habe ich das Gefühl, ich meine, das ist ja eine Entwicklung, die bei dir jetzt vielleicht schon so ein bisschen länger sich zieht und die vielleicht, schon so ein bisschen auch am Anfang angesprochen war, wo du gesagt hast, also wo wir über Hip-Hop gesprochen haben und über frühe Blumfeld und so weiter. Und jetzt gibt es doch eine Art von schöner Vereinfachung in deinen Songs
seit
einigen Jahren.
Das ist
auf diesem Album nochmal sehr, sehr viel stärker.
Ich danke sehr. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank, denn so war es beabsichtigt. Ich weiß nicht, ob es Ingeborg Bachmann war, die gesagt hat, wir müssen wahre Sätze finden. Ich fand auch immer, für mich, Paul Celan hat gesagt, man muss in die eigenste Enge gehen, um frei zu sein, um die Freiheit zu empfinden. Und in Strobohobe habe ich, glaube ich, von irgendwelchen Pornorappern gesungen, die mit den Optionen jonglieren. Ne? Das hat mich eigentlich nie interessiert. Guck mal, was ich kann.
Ja.
Ne? Und hier, ach, da glitzert es noch. Das ist, klar kann ich auch, aber das interessiert mich nicht.
Aber das ist ja vielleicht von manchen der Fans von Blumfeld und später von deinen Solo-Sachen auch mal, es gab so eine Übergangsphase, habe ich das Gefühl, wo man fast mal so ein bisschen verschnupft darauf reagiert hat.
Wo das nicht nachvollziehbar war. Ja. Für mich war es total naheliegend, genauso wie jetzt dieses Album eigentlich für mich die logische Folge von. Eigentlich Verbotene Früchte, Heavy, Otis, Songs from the Bottom, das ist eigentlich so, ne?
Ja.
Jetzt mit dem Album ist es, ja, schließt sich so ein Kreis von einem bestimmten Sachen, der ich da,
mich zurück habe. Zurück zu dir sozusagen.
Ja, ich hoffe.
Also zurück von deiner
Also man Odyssee. Ist natürlich immer, es ist natürlich ein bisschen ungenau in dem Stück, ne?
Ja.
Denn man ist natürlich immer irgendwie bei sich, natürlich. Ja. Aber ich habe schon seit längerer Zeit den Eindruck, deswegen auch die Beschäftigung mit der Odyssee und dem Verfassen von Otis, dass diese Orientierungslosigkeit des modernen Menschen, ja, das Umherirren in irgendwelchen zur Verfügung gestellten Netzen oder Erzähltexten oder Narrativen, ja, oder Chatforen oder whatever, die Leute immer mehr von sich selbst entfernt hat, bis in so eine komische Abstraktion. Das hat natürlich auch was mit dem Wirtschaftssystem zu tun, mit dem wir leben. Mit dem Irrsinn und der totalen Durchgeknalltheit des Kapitalismus, eines Wachstumsversprechens, was angesichts begrenzter Ressourcen auf diesem Planeten bei steigender Weltpopulation natürlich nicht zu halten ist. Und das ganz andere Fragen von, weiß ich nicht, ja, Umgang. Wie gehen wir um mit unseren Selbstbildern, mit dem, was wir glauben zu sein oder sein wollen? Verstehst du?
Ja, und sag mal, Jochen, bist du jetzt auch insofern vielleicht bei dir selbst angekommen? Weil wir hatten das ja am Anfang, also mit den Texten, die vielleicht erstmal eher als Texte dastehen sollen, ja, Hip-Hop und so weiter. Jetzt machst du eine Musik, auch schon eigentlich auf Heavy und auf vielleicht den letzten Blumfeld-Platten, wo ich sagen würde, es singt ja niemand so schön in der deutschsprachigen Popmusik
Danke.
Wie Jochen Distelmeier.
Danke sehr.
Davon abgesehen, dass das auch nicht jeder so kann. Aber also du gehst jetzt nach vorne mit einer Art zu singen, die das, was ja in Rock-Pop-Kontexten durchaus so für manche Leute was Zweischneidiges hat. Also das Schöne, nicht versteckt.
Genau.
Das Melodiöse.
Genau, ja. Das, ja. Also ich mag selber das zu hören, so Sachen. Ne? Klar, deswegen mache ich es auch. Aber auch die Entscheidung, den Roman Otis so zu schreiben, mit einer vielleicht eher so an 19. Jahrhundert angelehnten Schreibweise, lange Sätze, adjektivischer Stil. Ja?
So ein, Thomas Mann.
Eben nicht, hoffentlich. Nee. Eben nicht. Wie gesagt, deswegen, es ist, nein.
Okay, na gut.
Also für Nimm mich ist, ich glaube, dass Josef, also ich meine, ich kann mich da gar nicht mit vergleichen, das hat damit nichts zu tun.
Also lieber Josef Roth als Thomas Mann, okay.
Nein, aber deswegen hatte ich das ja gerade gesagt. Ja. Sage ich Josef Roth Radetzky-Marsch und nicht Thomas Mann Zauberberg.
Ja.
Weil der Autor Thomas Mann ist mir nicht nur als politisch-historische Gestalt, sondern auch als Schriftsteller oder als Künstler suspekt. Für mich float er nicht. Zauberberg ja, aber dann, das ist quasi, wie soll man sagen, wie nennt man das heutzutage? Man sagt Signature-Roman.
Ja.
Dieses morbid in der Schwebe gehaltene, in diesem Zwischenreich, ja, da erkenne ich ihn wie, also, ne, kann man ihn fühlen. Viele Leute haben immer seine Darstellung des Min Herrn Pepperkorn, heißt der, glaube ich, der so eine Verhohnepiepelung von Gerhard Hauptmann sein sollte. Ich habe nie verstanden, warum man das als eine Verhohnepiepelung gesehen hat. Das ist die lebendigste, ja, vielleicht ein bisschen spinnerte und rumlabernde Gestalt, aber ja, diese Figur hat Vitalität, Sexappeal, ist da, stehst du?
Ja, vielleicht kommen wir jetzt an der Stelle erst nochmal zum übernächsten und letzten Buch auf deiner Liste, weil ich das Gefühl habe, das könnte vielleicht mit dem schon zusammenhängen, über das wir jetzt gesprochen haben, mit Vereinfachung, auch auf einer Ebene der Texte und mit einem sich trauen, auch einfacher zu werden.
Wen meinst du da?
Und damit meine ich jetzt Eva Strittmatter.
Ah, okay. Du machst einen Bogen. Das stimmt. Ich mache ein Lied aus Stille. Das ist richtig.
Eine Lyrikerin der DDR, die im Westdeutschland lange
eigentlich niemand gekannt
hat.
Nee?
Glaube ich wohl nicht.
Und dann aber in der DDR war sie mega erfolgreich, oder?
Ja.
Sie war eine sehr erfolgreiche Lyrikerin.
Wie bist du auf sie gekommen?
Tatsächlich Flohmarkt, es lag irgendwie so ein Gedichtband rum. Es kann auch sein, dass ich mache ein Lied aus der Stille. Ich fand den Titel super. Spricht mich an, das hat mit was ist das?
Könnte eine Zeile von dir sein vielleicht. Ne?
Richtig, ja, vielleicht, keine Ahnung. Also das war so, da hatte ich schon der Apfelmann und so solche Sachen.
Ja.
Und nee, ich beschäftigte mich auch gerade so mit dem, was man Naturlyrik nennt.
Mhm.
Wo ich sagen würde, es gibt keine Naturlyrik, das ist eigentlich, es trifft nicht den, das, was es beschreiben will, hat damit nichts zu tun. So bin ich auf sie gestoßen, ich habe das gelesen und fand das super. Weil es ganz einfach, bescheiden, ne? Und ich hab sie als eine sehr, also die Intelligenz, die mir entgegenkam aus den Zeilen, die sich nicht groß machen will und braucht, ja? Nicht gespreizt sich als Stilistin oder was auch immer, mit einer cleveren Idee oder, hinstellt, sondern auch ich mach nur was über Ginsterbüsche. Ist nur, ne? Ich habe nur jetzt mal kurz so, aber sehr welthaltlich, also so.
Stimmt, an den Apfelmann hätte ich gar nicht gedacht, aber das stimmt natürlich auch.
Nein, es gibt also.
Ich hatte die Verbindung jetzt gesehen, gerade auch in deiner ersten Single von der neuen Platte, weil Eva Strittmatter auch mal sowas gesagt hat, sie hat sich mal dazu geäußert, zu dieser einfachen Art des Schreibens.
Hat sie,
ja. Und hat gesagt, ich könnte das natürlich auch komplizierter machen, aber ich will das nicht.
Ja, das ist.
Und ich möchte, dass die Leute das verstehen, da wo ich wohne.
Richtig.
Das war ja in Brandenburg auf dem Dorf, soweit.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen kokett.
Ne? Ja, das vielleicht.
Das ist ein kokettes, zwischengeschobenes Ding, das zu sagen, da merkt man an, das ist dann auch schon fast ein bisschen zu eitel, dieses sich da klein machen an der Stelle.
Ist das aber vielleicht so ein bisschen was Arbeitermäßiges DDR, also der Intellektuelle
weiß ich
gibt
nicht.
Sozusagen der Community was zurück?
Ja, das stimmt, das weiß ich nicht, kann sein, aber ich beziehe mich eher dann so auf so Sachen, wenn man sich die Gedichte durchliest, das ist wirklich, es ist stark in seiner Einfachheit. Und dann gibt es aber so Sachen, so Heliotrop oder sowas, wo sie dann eben auch so quasi werkstattmäßig so Gedanken, die sie dahinter so hat. Und das stimmt einfach alles. Das ist alles so, ne? Neben Sarah Kirsch, glaube ich, die auf eine andere Art das vielleicht ähnlich versucht hat oder verkörpert. Ich finde Eva Strittmatter mal darauf eine Art punkig. So, ich finde es so. Das hier?
Ja, ja. Dazu sollte ich jetzt dazu sagen, dass da gerade der ausgestreckte Mittelfinger war für die Hörerinnen und Hörer.
So, es ist auf eine elegante Art so.
Ja. Ja.
Oder wie bei einem dänischen Maler wie Hammarskjöld, dann so, sieht aus wie ein ganz normales Landschaftsgemälde und wenn du näher rankommst, siehst du aber wie der Regen, der auf die Seelandschaft so prismische kleine Regentropfen an der Wasseroberfläche.
Mhm. Kenne ich gar nicht.
Mhm. Also es ist so, es muss nicht immer Nietenarmband und zerrissene Lederjacke sein, weißt du, und ein Iro, sondern es kann eben auch Eva Strittmatter sein und es hat für mich dann mehr mit den Wipers zu tun als, weißt du?
Ja. Ich hatte jetzt bei diesem Anspruch, den sie da formuliert hat, von wem sie gerne gelesen und verstanden werden möchte, so ein bisschen an diesen einen großen, wenn man so will, poetologischen Bekenntnissong auf deinem Album gedacht.
Was ist das denn?
Ich sing für dich.
Ach so. Okay, ja.
Ja, wenn, Entschuldigung. Ich.
Die Begriffe, ja.
Ja.
Aber klar, ich danke trotzdem dafür, ja.
Mhm. Aber das ist, also dass man das so richtig für dich zu formulieren und ja auch letztlich damit, also du singst dann ja, dass du für ganz unterschiedliche Menschen singen möchtest, die gerade. Na, wie kann man das zusammenfassen? Also für alle, die im Wesentlichen gerade in irgendeiner Art von Bedrängnis sind. Und ich fand ganz, ganz schöne unterschiedliche Sachen da drin. Also die.
Am Ende sind es alle.
Am Ende sind es alle.
Es gab zum Beispiel, ich hoffe,
also das
alle,
Bild, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist das auch, dass du singst für diejenigen, die. Ich formuliere es jetzt in meinen Worten, okay? Die fallen und dann wieder aufstehen. Und dann kommt in der nächsten Zeile aber auch. Für diejenigen, die das mit dem Aufstehen nicht alleine hinkriegen.
Ja, natürlich. Ich dachte, das sei, Also ich bin natürlich, du hast recht, natürlich.
Naja, weil dieses eine Bild bin, steht oft auch sehr für sich, ne? Und
ja, wird gut, dann so. Aber ich bin, also dass das jetzt außergewöhnlich, ich dachte, das sei normal. Dass ja, man Leuten hilft oder für sie singt oder für sie da natürlich ist, wenn sie fallen und man hilft, wenn sie nicht alleine wieder hochkommen, hilft man ihnen. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo es gut ist, daran zu, also beziehungsweise ich wollte für mich und für
ja,
Leute, die meine Sachen, so da.
Ich meine jetzt
aber, lass uns das bitte nicht zerreden. Wir können über andere Sachen reden, aber das können jetzt ist es so. Ich verstehe das, dass man darüber sprechen, aber ich glaube, ich habe die Hoffnung, dass die Stücke so klar sind, dass sie das selber vermitteln können.
Dann haben wir jetzt ein Buch hier noch auf deiner Liste. Das hast du auch dabei. Ja, welches?
Nicht ganz.
Nicht also, ganz. Also auf der Liste steht D.H. Lawrence, Der Hengst St. Maur.
Ja, richtig. Ein großartiges Buch. Ein Autor, den ich viel zu spät verstanden habe, sozusagen. Also ich hatte auch eben, da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, weil ich von verschiedenen Leuten, ja, D.H. Lawrence, Lady Chatterley, bla bla bla, muss man gelesen haben. Ich habe das dann gelesen, fand es nicht so. Dachte, was soll denn das jetzt?
Ja.
Vielleicht war ich zu jung oder so, keine Ahnung, habe es nicht geschnallt, aber ich fand es irgendwie nicht gut.
Bei mir war Sons and Lovers im Studium. Ja, auch nicht gut gefunden.
So, ich dachte, was soll das? Viel, 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 viel später, erst vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren, sah ich Der Hengst St. Maur von D.H. Lawrence irgendwo rumliegen, auch wahrscheinlich antiquarisch, und dachte, okay, nicht so dick wie das, check ich mal. Ne? Durch dieses Buch habe ich D.H. Lawrence für mich entdeckt und lieben gelernt. Ich finde, es ist, ja, kann ich gar nicht in Worte fassen, ich finde es einen so tollen Autor. Und das Buch Der Hengst St. Maur handelt von einer jungen Amerikanerin, die einen englischen Lord heiratet und aber, wie sie selber noch nicht weiß, nicht wirklich liebt. Stattdessen verliebt sie sich in ein Pferd, was sie in einem Stall sieht. Verliebt sich wirklich in dieses Tier, weil es all das ausstrahlt, was ihr Mann scheinbar nichts hat. Und sie wünschte sich so sehr, dass ihr Mann, den sie ja jetzt nur geheiratet hat und dadurch in den Stand von irgendeiner englischen Adligen getreten ist, dass er das hätte. Und dann kauft sie dieses Pferd, um es ihrem Mann zu schenken, aber eigentlich, wie sie es für sich. Die Art, wie die Schilderung dieses Pferds und der Liebe dieser Frau zu dem Tier. Und es ist wahnsinnig, wie dann die Geschichte zwischen, dann kommt ihre Mutter aus den USA nach England. Du hast eigentlich wie bei D.H. Lawrence typisch sowohl soziale Milieustudien, ne, als auch neue Welt, alte Welt, Männlein, Weiblein, Mensch, Tier, all diese Fragen werden, ne, Natur, Kult, werden darin auf eine wahnsinnig prägnante und lässige, leichte Art erzählt, dass es eine wahre Freude ist. Und zu Hause habe ich geguckt, wo habe ich dieses Buch? Ich wollte das mitbringen und habe festgestellt, das muss ich irgendwem ausgeliehen haben und noch nicht zurückbekommen haben. Deswegen habe ich stattdessen dann das mitgebracht, was ich mir von D.H. Lawrence als nächstes besorgt habe. Und zwar ist es die zweite Fassung von Lady Chatterley. Er hat offensichtlich drei unterschiedliche Versionen, nicht einfach nur korrigierte, sondern die Bücher dreimal nochmal neu geschrieben. Es ist die zweite Fassung der Lady Chatterley, die in dieser Version John Thomas und Lady Jane heißt. Das sind beides so Nicknames für die, ja, englische Nicknames für die Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Und als ich das in dieser Variante gelesen habe, dachte ich, das ist ein großer, 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 sagt man, Gesellschaftsroman, mehr als das. Ne? Es verhandelt vieles von dem, worum es mir in der letzten, ja, in der Arbeit meiner letzten Sachen, sowohl bei Otis als auch Songs from Bottom und jetzt dieser Platte. Also ich kann beide Bücher und den Autor generell allerwärmstens ans Herz legen. Für alle, die ihn natürlich noch nicht kennen. Ich komme jetzt hier mit Sachen, die sind natürlich komplett schon, wie heißt das, kanonisiert oder durchgesetzt. Kommt natürlich auch ein bisschen cringe, aber egal.
Und du hast eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon gesagt, du wolltest noch wegen der Hengst St. Maur einen kleinen Aufruf starten.
Wollte ich?
Ja, weil du es verliehen hast und nicht weißt, an wen.
Ach so, ja. Na, das mache ich dann später im Bekanntenkreis doch besser so. Ist alles cool. Okay.
Das war das Lesen der anderen heute mit Jochen Disselmeier. Vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit
genommen hast. Ich danke auch, es hat mir großen Spaß gemacht.
Über 7 Bücher haben wir im Speziellen gesprochen und jetzt nochmal, was bedeuten die Bücher im Allgemeinen?
Im Allgemeinen, sie bedeuten mir sehr, sehr viel, wenn sie gut sind und ich das Gefühl habe, dass ich den Menschen dahinter kennengelernt habe.
Jochen, vielen Dank.
Danke auch.
Das war das Lesen der anderen. Heute mit dem Musiker Jochen Distelmeier, der gerade eine ganz grandiose neue Platte draußen hat. Gefühlte Wahrheiten heißt die. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, aber vor allem über Bücher von Josef Roth, J.D. Salinger, Eva Strittmatter und anderen. Genauer findet ihr das nochmal in den Shownotes auf daslesenderanderen.de und wenn ihr schon mal da seid, dann, wie gesagt, denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft unterstützen wollt. Ich würde mich wirklich sehr drüber freuen. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr das Lesen der anderen weiterempfehlt auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder einfach per Mundpropaganda bei eurem Buchhändler oder bei der Freundin, die sich auch für Bücher interessiert oder bei wem auch immer. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch einfach so fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Christian Möller. Macht's gut. Tschüss.